Ich stehe auf der Pont Alexandre III. Unter mir wabert die Seine dahin. Sie sieht immer noch eher grau-grün als blau aus. Aber ja, hier sollen gleich die beiden olympischen Triathlonrennen stattfinden.
Es hat dann also doch noch geklappt. Unsere Reporterin Tabea Kunze konnte vermelden, die Triathletinnen und Triathleten bei Olympia in Paris können in der Seine schwimmen. Am Mittwoch war das Wasser sauber genug. Vorher hatten die Messungen immer wieder ergeben, dass da zu viele gefährliche Bakterien in dem Fluss sind.
Wir haben uns gefragt, warum ist es eigentlich so schwer, so einen Fluss sauber zu kriegen und was genau ist da drin im Wasser, was so gefährlich ist?
Und wie sieht's eigentlich mit den Flüssen bei uns in Deutschland aus?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Ann-Kathrin Horn
und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und wir sprechen heute wieder über aktuelle News aus den Bereichen Klima, Natur und Artenschutz.
Diese Woche war ein Riesenthema die Wasserqualität der Seine in Paris. Weil der Plan war, dass die Triathleten und Athletinnen da schwimmen und gegen Ende der Olympischen Spiele auch die Freiwasserschwimmer. Aber das ging tagelang hin und her, dürfen die schwimmen oder nicht, weil der Fluss zu dreckig war. Matthias, du hast dir das genauer angeguckt. Kannst du mal sagen, was genau ist das Problem da in dem Wasser?
Da geht es um gefährliche Bakterien, E. coli-Bakterien zum Beispiel. Die stammen vor allem aus Toiletten und die können gefährliche Infektionen und Durchfall verursachen. Ja, ist nicht so schön. Deshalb wird das Wasser da auch immer wieder kontrolliert, überwacht. Gemessen wird da die Zahl sogenannter koloniebildender Einheiten, kurz KBE, je 100 Milliliter Wasser.
KBE ist ein schönes Synonym für Kackteil. Eine Verschleierung irgendwie.
Ja, gut. Es ist halt im Grunde die Konzentration von Krankheitserregern. Und das kann natürlich für Sportlerinnen und Sportler richtig gefährlich sein. Die schlucken ja immer ein bisschen Wasser, wenn sie da unterwegs sind. Die Frau von Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno zum Beispiel, die war auch Triathletin und die musste ihre Karriere beenden, nachdem sie in dreckigem Wasser geschwommen war. Die hatte sich da ein Virus geholt.
Ach, ja, okay. Ja, Fäkalien von anderen Leuten will man ja wirklich nicht im Mund haben beim Schwimmen. Und die Seine war voll damit, oder?
Na, voll klingt jetzt ein bisschen hart. Also es gibt da natürlich Grenzwerte. Der Internationale Triathlon-Dachverband, der hat eine Grenze von 900 KBE festgelegt. Das hatten sie auch geschafft da in Paris. Aber dann kam die Olympia-Eröffnung und wir haben das ja gesehen, da hat es ganz viel geregnet. Und danach lagen die Belastungen deutlich über 1000 KBE.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum die Werte dann durch den Regen schlechter geworden sind. Weil ich hätte gedacht, das wird ja dann eher sauberer, weil ja frisches Wasser von oben reinkommt.
Ja, es ist eben nicht ganz so einfach. Das ist tatsächlich in Paris ein großes Problem. Das liegt daran, dass das Regenwasser und das Abwasser aus Häusern und Betrieben da in dieselbe Kanalisation fließen. Und als die Kanalisation vor gut 150 Jahren gebaut wurde, da war das auch noch okay. Aber jetzt leben da viel mehr Menschen als damals und da fällt natürlich viel mehr Abwasser an. Und wenn es stark regnet, dann wird es einfach zu viel. Und deshalb müssen dann immer die Überläufe in die Seine geöffnet werden, damit die Kanalisation nicht komplett überläuft. Und dann fließen die Fäkalien und damit eben auch Bakterien wie E. coli einfach in den Fluss. Und das ist jetzt wieder passiert.
Wahnsinn! Was man alles so zum Glück nicht so weiß. Kann man das nicht ändern?
Ja, da sind sie in Paris auch schon lange dabei. Die haben in den letzten Jahrzehnten Milliarden investiert. Da steht inzwischen die größte Kläranlage Europas. Es gibt auch schwimmende Barrieren, um Plastikmüll und sowas aufzufangen. Und zuletzt haben sie, genau wegen dieses Regenwasserproblems, auch ein großes unterirdisches Auffangbecken gebaut.
Also fürs Abwasser dann?
Nee, das soll das Regenwasser auffangen, wenn es zu viel regnet und dieses dann nach und nach wieder abgeben, damit die Kläranlagen nicht überfordert sind. Aber dieses Auffangbecken ist anscheinend nicht groß genug. Und Paris hat noch ein Problem, nämlich dass die Seine sehr langsam fließt. Deshalb dauert es länger als vielleicht in anderen Flüssen, bis dreckiges Wasser abgeflossen ist. Aber es hat dann ja noch geklappt.
Aber das heißt dann ja, dass bevor man in die Seine springt, dass dann jedes Mal gemessen werden muss, wie die Werte sind, weil die ja je nach Regen unterschiedlich dann sein können. Ne? Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, will Paris ja, dass nach den Olympischen Spielen da richtige Badestellen dauerhaft in der Seine sind. Ne? Also dann muss es ja dann auch irgendwelche Warnsysteme oder so geben.
Ja, muss es. Wird es wahrscheinlich auch. Paris hat ja damit geworben, dass das Baden in der Seine was ist, was den Menschen auch dauerhaft von Olympia bleibt. Und die Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die ist vor 3 Wochen ja deshalb selbst reingesprungen.
Es ist beeindruckend. Es war ein Traum von uns. Wir haben so viel dafür gemacht. Wir haben es geschafft.
We did it. Also da merkt man schon, dass das für die Pariserinnen und Pariser echt was Besonderes ist, da in der Seine zu schwimmen. Man muss dazu wissen, das Schwimmen in der Seine, das wurde vor mehr als 100 Jahren verboten, weil der Fluss zu dreckig wurde. Und ganz lange haben das eben alle so hingenommen. Da schwamm überall Plastik. Und was ich spannend fand, 23.000 Häuser und auch die vielen Hausboote auf der Seine, die wurden erst jetzt im Zuge der Olympia-Vorbereitung überhaupt an die Kanalisation angeschlossen. Vorher lief deren Abwasser direkt in den Fluss. Die haben im Grunde in den Fluss gekackt.
Dass es sowas noch geben kann. In Paris. Ja. Sehe ich gleich mit ganz anderen Augen, diese Stadt.
Ja, ist krass. Aber man muss sagen, die haben wirklich in den letzten Jahren viel geschafft in Paris. 2022 sind insgesamt 90% weniger Schmutzwasser in die Seine geflossen als vor 20 Jahren. Also da tut sich was.
Ja, wichtige Frage, die mir schon jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf ist bei der Story. Wie ist das in Deutschland? Also ich meine, ich gehe jetzt hier in Köln eh nicht im Rhein schwimmen. Das liegt hauptsächlich an der Strömung. Aber das Wasser sieht da auch eher braun aus.
Ja, aber ich gehe da schon regelmäßig rein, da ist mir auch nichts passiert. Mhm. Und im Allgemeinen ist die Wasserqualität auch okay, auch im Rhein. Da hat sich in den letzten 40 Jahren viel getan. Aber es gibt in Deutschland auch noch viele Probleme. Das Umweltbundesamt sagt, dass es keinen einzigen Fluss gibt in Deutschland, in dem die chemische Qualität gut oder sehr gut ist.
Ach, ja. Keinen einzigen, okay.
Ja, also das heißt, wenn ich sage okay mit der Wasserqualität, dann meint es auch okay. Und auch was den ökologischen Zustand angeht, also ob ein Fluss naturbelassen ist und ob die Pflanzen und Tiere vorkommen, die da reingehören, da sind auch nur 8% der Flüsse bei uns in einem guten oder sehr guten Zustand. Und das sind vor allem Flüsse und Bäche im Gebirge, wo also einfach auch wenig Dreck reinkommt.
Und wenn da jetzt Dreck drin ist in deutschen Flüssen, dass die nur so okay abschneiden, was für Dreck ist da drin? Also sind das auch Fäkalien aus der Kanalisation?
Ja, da gibt es auch E. coli-Bakterien, gibt es Viren, Pilze, Parasiten, alles Mögliche tatsächlich.
Und das liegt auch an der schlechten Kanalisation wie in Paris?
Also man muss sagen, so große alte Städte, die haben schon alle ähnliche Probleme. Zum Beispiel, wenn es zu viel regnet, da ist oft die Kanalisation überfordert. In Berlin bauen sie gerade schon das zweite Auffangbecken, weil die Kanalisation das Wasser da auch nicht alles schafft. Und in München gibt es auch schon länger eins. Aber auch da sagen die Behörden, schwimmen in der Isar nur auf eigene Gefahr. Und in deutschen Flüssen sind halt auch noch andere Sachen drin. Quecksilber, Pestizidrückstände oder andere Chemikalien, wenn da Industrie- oder Ackerflächen in der Nähe sind.
Ja, klingt jetzt auch nicht so gesund.
Nee, kann man sich auch Infektionen holen, auch an Wunden zum Beispiel, Durchfall sowieso, auch Hautausschläge, Übelkeit, Atemnot, das zählt das Umweltbundesamt alles auf, sogar Blutarmut oder Nierenversagen.
Aber es gibt doch eigentlich für alles Vorschriften, dass alles so sicher sein muss. Also für Badeseen ja zum Beispiel auch. Mhm. Gibt es da nicht so auch sowas für Flüsse? Also dass man dann vielleicht auch mal perspektivisch dann doch
im Fluss?
Überall im Fluss baden kann?
Ja, gibt's, aber das dauert noch. Die EU-Länder haben sich eigentlich verpflichtet, alle Gewässer bis 2027 in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu versetzen. Das Umweltbundesamt sagt aber jetzt schon, dass die Zeit dafür nicht reicht. Es ist halt auch teuer. Und diese großen Städte, egal ob Paris oder Berlin, die haben natürlich das Problem, dass sie sozusagen am offenen Herzen operieren müssen. Da muss die Kanalisation ja, während sie umgebaut wird, trotzdem noch funktionieren. Das ist halt total aufwendig.
Matthias, es war ja richtig heiß zwischendurch die Woche. Kennst du dieses Gefühl, du läufst durch die Stadt und die Hitze steht so richtig und dann biegst du ab in eine Allee oder gehst durch einen Park unter Bäumen lang und plötzlich ist es viel kühler und du merkst auch so einen kleinen Windhauch gehen so.
Ja, also das kenne ich im Grunde jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, weil ich da immer durch den Park durch muss. Und das fühlt sich krass an. Das ist gefühlt immer 5 Grad kühler. Ich finde das super. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte besser eine Jacke mitgenommen. Ja, das ist wirklich erstaunlich.
Ist tatsächlich nicht nur gefühlt so mit der Temperatur. Das kann man auch messen. Weil leider ist es so, alles, was wir bauen in den Städten und Dörfern, ist aus Material, was sich stark aufheizt. Also Beton, Stahl, Glas, Asphalt. Und da wird die Wärme gespeichert und nach wieder abgegeben. Also ne, wenn du so durch so eine zugebaute Straße gehst, dann kommt da das halt immer noch auf eine normale Temperatur mit drauf. Mhm. Und die Deutsche Umwelthilfe, die hat sich angeschaut, wie das in größeren Städten in Deutschland aussieht. Also wie viel Fläche ist da versiegelt und wie viel Grün gibt's da? Also Parks, Bäume und so. Und das wurde diese Woche vorgestellt.
Ja, ich habe das auch mitbekommen mit diesem Städtevergleich. Und ich habe mich gewundert, weil es dann irgendwie hieß, dass fast die Hälfte der Städte gute Noten bekommen hat. Ich fand das überraschend.
Ja, ich habe mir dieses Städte-Ranking genauer angeguckt und war auch mit dabei, als die Fachleute von der Umwelthilfe das vorgestellt haben. Und da muss man dazu sagen, viele Städte haben zwar ganz gute Noten bekommen, aber noch mehr Städte haben schlechte Noten bekommen.
Also zu viel verbaut, zugebaut, zu wenig Grün.
Ja, am schlechtesten abgeschnitten hat Ludwigshafen am Rhein. Da sind fast 60% der Fläche versiegelt und es gibt auch pro Person sehr wenig Grün. Am besten hat Detmold abgeschnitten in Nordrhein-Westfalen. Da sind nur 35% versiegelt und pro Person gibt es 2,5-mal so viel Grün wie in Ludwigshafen. Und wenn man so auf die Großstädte schaut, da schneidet Berlin ganz gut ab. Köln ist eher im schlechteren Bereich und Frankfurt am Main zum Beispiel noch schlechter.
Okay. Aber sag mal, wir wissen ja eigentlich schon lange, dass Asphaltflächen im Sommer blöd sind und das Grün die Luft verbessert und auch kühlt. Die Frage ist doch, machen die Städte denn da mal was? Reagieren die und pflanzen vielleicht mal mehr Bäume?
Ja, in Deutschland geht es leider nicht ganz so schnell. Wir hatten dazu letzten Sommer bei Deutschlandfunk Nova ein Interview mit Daniela Antoni, die ist Baumsachverständige, also die berät Städte und Kommunen beim Bäumepflanzen. Und sie hat gesagt, es ist gar nicht immer so leicht, neue Bäume irgendwo hin zu pflanzen.
Bei jungen Bäumen, da muss ich ein bisschen milde zu den Städten sein, die pflanzen oft schon nach, was geht. Aber so ein Jungbaum, der kostet auch enorm viel Geld. Also das sind vierstellige Beträge in den ersten Jahren, die man da rechnet. Das heißt, ein bisschen Verständnis müssen wir da schon auch mit reinbringen. Aber das Tempo müsste deutlich erhöht werden und eben auch nicht nur auf Stadtbäume bezogen, sondern auch auf alles andere, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Einfach groß denken und sich an den Klimawandel anpassen.
Groß denken finde ich super. Aber man muss es dann halt auch machen und machen können, ja, wie sie sagt.
Es gibt da auf jeden Fall Positivbeispiele, also Städte, die schon groß denken. Und die sind jetzt auch Vorbild, wo andere versuchen, sich das abzugucken. Zum Beispiel Medellin in Kolumbien. Die UNO-Hitzebeauftragte Eleni Mirivili, die hat in einer BBC-Hitzeschutz-Sondersendung gesagt, dass da ab 2016 ganz viele Bäume und andere Pflanzen an Straßen und in Parks gepflanzt wurden. In so einer Art grünem Korridor. Das geht so zickzack durch die Stadt, sodass man immer irgendwie im Grünen unterwegs sein kann. Und das macht die Stadt ungefähr 2 Grad kühler. Und Mirivilis zweites gutes Beispiel ist Seoul in Südkorea.
In Seoul in South Korea, they have restored a river that used to be covered by an enormous highway of 10 lanes.
Sie sagt, in Seoul wurde eine 10-spurige Autobahn weggemacht, die über einen Fluss gebaut war. An den Rändern am Fluss gibt es jetzt Pflanzen. Und sie sagt, das bringt sogar 6 Grad weniger.
Krass.
Wobei, ja, ich diese Zahl in Studien nicht bestätigen konnte. Eher auch sowas um die 2 Grad weniger. Aber vielleicht meinst du auch die gefühlte Temperatur, weil da jetzt nämlich messbar auch viel mehr Wind weht.
Das klingt doch super. Und das schaffen dann so Städte wie Medellin in Kolumbien. Also es wäre doch toll, wenn wir in Deutschland auch überall mal so Stadtumwandlungsprogramme starten würden. Also Bäume pflanzen, Fassaden begrünen, Windschneisen freilegen, all sowas. Da gibt es doch bestimmt bei uns auch Möglichkeiten.
Ja, die Realität ist, dass oft auch eher das Gegenteil gemacht wird. Statt Bäumen bekommen wir jeden Tag noch mehr Gebäude, weil es ist ja auch Wohnraum knapp.
Ja, okay.
Ja, und das ist auch das, worauf die Deutsche Umwelthilfe hinweisen will mit ihrem Städteranking. Sie sagt, es muss gesetzliche Vorgaben geben. Wie viel darf noch neu gebaut werden? Wie viel Fläche darf versiegelt werden?
Aber im Grunde hat doch dazu Bundesbauministerin Clara Geiwitz diese Woche sogar was vorgestellt, also mit Hitzeschutz und sowas. Da scheint doch sowas zu passieren, oder nicht?
Ja, bei Geiwitz ging es auch genau um dieses Thema, weniger versiegeln, mehr Grün. Es gibt auch das Klimaanpassungsgesetz, da steht sowas mit mehr Grün auch schon drin. Aber die Umwelthilfe sagt, zu Versiegelung speziell, also wie viel Fläche darf versiegelt sein, dazu gibt es keine gesetzlichen Vorgaben.
Also kann man erstmal nur hoffen, dass die Städte freiwillig was machen.
Ja, es gibt auch schon so Einzelprojekte, zum Beispiel, dass dann Schulhöfe entsiegelt werden, also dass dann da der Asphalt wegkommt und Pflanzen hin.
Okay, aber vom Großdenken sind wir damit noch ziemlich weit weg.
Wir wollen noch mal ein Thema von letzter Woche aufgreifen. Es ging darum, mit welchen Begriffen wir über Klima reden.
Ja, ein Sprachforscher von der FU Berlin, Balint Forgasch, mit dem habe ich mich auch länger drüber unterhalten. Der hatte nämlich ein Paper veröffentlicht und er sagt, wir sollten viel drastischere Worte für den Klimawandel nutzen. Sowas wie Überhitzung, Kollaps, Zerstörung, sogar Suizid, damit wirklich alle verstehen, worum es gerade geht. Und er sagt, dass dann auch die Politik mehr tun würde.
Ja, die Logik leuchtet mir auch ein, aber ich bin nicht ganz dabei. Also bei sowas wie Suizid wäre ich raus. Weil ich finde, wenn die Worte zu krass sind, dann geht das schon in Richtung Aktivismus. Das ist ja nicht unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten. Aber es ist natürlich wirklich eine gute Frage, ne? Wann ist es Erderwärmung und ab wann kann man vielleicht auch objektiv eher von Erderhitzung sprechen? Manche sagen ja sogar Erdüberhitzung.
Ja, ich bin dabei, Balint Forgasch. Also ich finde, wir können ruhig drastischer sein und warum nicht auch Suizid? Es ist ja im Grunde so, wir nehmen uns selbst die Lebensgrundlage weg.
Wir hatten auch euch gefragt, wie ihr das seht und wir haben viele Mails bekommen und Sprachnachrichten. Und ich sag mal so, Matthias, die sind eigentlich alle bei dir. Cordula okay. Aus Rohrdorf in Bayern hat uns das hier geschickt.
Matthias spricht mir da voll aus der Seele. Mir ärgert es fast, wenn in der Öffentlichkeit immer vom Klimawandel gesprochen wird, wo wir eigentlich in einer Klimakatastrophe stecken. Und das hat auch nichts mit Erwärmung zu tun, das ist Erderhitzung. Gerade die Medien sollten sich da einer Verantwortung bewusst werden.
Danke, Cordula. Ja, und Barbara hat uns auch was geschickt und das geht in die gleiche Richtung.
Ich finde, wir müssen die Probleme, die wir haben, möglichst genau bezeichnen und beim Namen nennen. Wir haben kein 1,5-Grad-Ziel, sondern das ist eigentlich eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wir haben keinen Klimawandel, wir haben eine Klimakatastrophe, auf die wir gar nicht mal mehr zusteuern, in der wir eigentlich schon fast mittendrin sind. Nur Mut, sagt's, wie es ist.
Ja. Wir bemühen uns.
Ich sag auch nicht mehr Klimawandel. Ich sag Erderwärmung. Also es gibt auch schon Medien, die sich bewusst für eine drastischere Sprache entschieden haben. Die Taz zum Beispiel oder der Guardian, die BBC. Die sagen bewusst nicht mehr Klimawandel, sondern Klimakrise oder sowas.
Mhm. Judith hat uns auch was geschickt und sie sagt, drastische Worte wären nicht aktivistisch, wie du das denkst, ja, sondern präziser im Grunde. Sie sagt, dass eigentlich die Begriffe Klimakrise oder auch Klimakatastrophe gar nicht richtig passen, weil es ja keine Krise oder Katastrophe fürs Klima ist, sondern für die Menschheit.
Ja, ist ein guter Punkt. Mhm. Darum geht es ja auch im Podcast hier öfter mal, ne? Dass Klimaschutz nicht heißt, man schützt das Klima, sondern man will die Menschheit schützen vor Hitze, Überschwemmung, Ernteausfällen und so.
Ja, und ich finde, auch wenn du sagst, dass wir als Journalisten objektiv sein müssen, wir dürfen eben auch nicht beschönigen. Und es ist ja nun mal so, dass die Erderwärmung oder Erhitzung oder wie auch immer große Folgen für uns hat. Philipp hat uns dazu was geschickt und er sagt zum Beispiel, dadurch, dass der Meeresspiegel steigt, könnten irgendwann Hamburg und Bremen untergehen. Und er sagt, auch sowas müsste man viel öfter klar aussprechen.
Aber solange wir das nicht tun, können wir auch nicht ehrlich darüber sprechen, was uns Klimaschutz in Deutschland eigentlich wert ist. Und wenn es dann eintritt, wird ja auch schnell klar sein, was es wert gewesen wäre, es zu verhindern.
Ja, also mit anderen Worten, wenn wir öfter klar sagen, was auf dem Spiel steht, wundern wir uns später weniger oder tun auch mehr dafür, dass manche Dinge nicht eintreten.
Ja, darum geht's ja. Mehr tun.
Ich habe noch einen anderen Punkt. Vielleicht ist es manchmal hilfreicher, gar nicht unbedingt so negative Worte zu benutzen, sondern vielleicht positive. Also ein Beispiel wäre Kipppunkt. Klingt ja so, okay, ab einem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Ab irgendeinem Punkt kippt das System. Mhm. Aber es gibt auch den Vorschlag dazu, Hebelpunkt zu sagen. Mhm. Da hätten wir vielleicht dann eher das Gefühl, dass wir noch was in der Hand haben und würden dann vielleicht auch mehr dafür tun, um diesen Hebel doch noch rumzureißen.
Ja, klingt auch super. Also die Eigenverantwortung der Menschheit mit reinzubauen, finde ich gar keine schlechte Idee.
Was geht?
Apropos Eigenverantwortung. Was können Menschen tun, damit es besser läuft mit dem Klima und dem Artenschutz? Da haben wir jede Woche ein Beispiel unter dem Motto, was geht? Und heute geht es um Kunst, Anka.
Ja, Kunst im weitesten Sinne.
Ja, ich finde schon.
Ja, doch, ist es.
Also, wir sagen, worum es geht. Es geht darum, wie man Windräder und Strommasten, die wir ja eh brauchen, wie man die so schön macht, dass man sie vielleicht auch vor der eigenen Haustür haben möchte.
Es gibt da zum Beispiel zwei US-Architekten, die haben Entwürfe gemacht für Strommasten und das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Da sieht man so riesige Stahlfiguren, die dann so die Arme nach oben halten und auf den Händen tragen sie dann so die Stromleitungen.
Ja, und spannend ist, die kann man aus den gleichen Materialien bauen, aus denen jetzt die immer gleichen Strommasten gebaut werden.
Ja, die Architekten sagen, ihre Strommasten wären jetzt auch nicht viel teurer als normale, langweilige Strommasten. Und sie haben auch ähnliche Ideen für Windräder. Die könnte man auch ein bisschen pimpen. Wir haben euch einen Link in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch die Fotos auch mal angucken.
Hm. Da sind auch Bilder von Strommasten drin, wo schon Künstlerinnen und Künstler kreativ waren, mit bunten Gläsern drin zum Beispiel. Das war ein Kunstprojekt in Essen. Und in Ungarn haben welche einen Strommast gebaut, der sieht aus wie ein Clown. Und in Florida sieht einer aus wie Mickey Mouse. Das passt ja dann zu Disney World.
Ja, ist mal was anderes. Oft wird ja versucht, dass das möglichst unauffällig ist, ne? Also so ein Stromkabel lieber unter die Erde legen oder Windräder so bauen, dass die möglichst nicht auffallen, so mit grün, weißer Farbe so. Aber kann man auch andersrum machen, ne? Nach dem Motto so, wenn schon, denn schon.
Ja, in England haben sie jetzt eine große Ausschreibung für ein neues Strommastdesign gehabt und gewonnen hat einer, der sieht aus wie ein T, ganz schlicht, ein bisschen moderner. Und an der Seite hängen so zwei Rauten, die die Leitungen tragen. Ich finde, das ist so ein Zwischending. Es ist schon cool, aber unauffällig. Das hat irgendwie so beides.
Ich finde, es sieht aus wie eine Mischung aus Windrad, Seilbahn und Strommast. Aber also Kunst draus zu machen, finde ich schon mal eine gute Idee. Im Grunde geht es vielleicht auch so ein bisschen um Gewöhnung, ne?
Ja, mir fällt ja der Eiffelturm ein, weil ich den ja jetzt auch jeden Tag im Fernsehen sehe, wenn ich Olympia gucke. Und den fanden auch viele hässlich, als er gebaut wurde. Und jetzt ist er das Symbol für die Moderne.
Ja. Vielleicht braucht auch einfach jeder Strommast eine Lasershow wie bei der Olympia-Eröffnungsfeier vom Eiffelturm.
Ja, coole Idee. Strom wäre ja schon da. Aber vielleicht geht es ja auch ohne Laser. Es geht halt um die Einstellung, die man dazu hat. Ja, meine Tochter zum Beispiel, die findet Windräder gar nicht hässlich. Die gehören bei ihr schon dazu. Und für sie sind die halt auch ein Zeichen dafür, dass der Strom nicht aus Kohle kommt, sondern sauber.
Also müssen wir auch Strommasten mehr feiern. Ja. Worüber ich sehr lachen musste, du hast mir im Zuge der Recherche einen Blog gezeigt im Netz. Ja. Pylon of the Month heißt es, also Strommast des Monats. Da gibt es jeden Monat ein Bild von einem Strommast. Mhm. Link ist auch in den Shownotes hier. Matthias, das war's mit unseren Themen für heute. Was ist dir besonders hängen geblieben?
Also ich fand schon toll, wie viele Reaktionen wir bekommen haben auf das Thema Sprache und Klimaschutz.
Ja.
Da sind ja auch nochmal ganz neue Gedanken dazu gekommen. Das fand ich echt gut. Und mir hat es Mut gemacht, noch drastischer zu werden. Und was bleibt bei dir?
Ich schaue jetzt vielleicht mal genauer auf Strommasten, ob es da schon welche gibt, die irgendwie besonders aussehen. Und ich sehe auf jeden Fall leider mit ein bisschen anderen Augen auf die Sen.
Und mit anderer Nase,
ja,
vermutlich.
Das war echt eine eklige Story. Aber es wird ja nur besser.
Deine Minute Natur.
Unser Natursound kommt heute von unserer Hörerin Juliane aus Leipzig. Sie war im Sommerurlaub am Strand in den Niederlanden, im Dorf Rote Keten. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Und da hat sie an einem Morgen den Sound aus dem Fenster aufgenommen. Da war sie schon ganz früh wach, 4:30, schreibt sie.
Da waren auf jeden Fall auch schon viele Vögel wach. Wenn ihr uns auch einen Natursound mal schicken wollt, immer gern an updateerde@deutschlandfunknova.de. Wir lassen euch jetzt lauschen und sagen Tschüss. Ich bin Anka Horn.
Ich bin Matthias Wurms. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.